Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Talk, dem inklusiven Podcast aus den Alexianerwerkstätten. Mein Name ist Marie-Louise Buscheuer und heute bei mir zu Gast ist Regina Becker. Regina, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ich heiße Regina Becker, bin 54 Jahre alt und komme aus Jüchen.
Jüchen, gar nicht so weit von mir entfernt. Warum ich dich eingeladen habe, ist ganz einfach. Wir zwei kennen uns gefühlt schon ein paar hundert Jahre. Wir haben uns kennengelernt bei der Ausbildung zum Peer im Tandem und du hast dem Ganzen nochmal drei draufgesetzt, wie ich mittlerweile weiß. Und zwar bist du Genesungsbegleiterin geworden und du arbeitest in der LVR-Klinik in Mönchengladbach. Das ist richtig, oder?
In Reit, genau.
Super. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Genesungsbegleiterin zu werden?
Warum bin ich Genesungsbegleiterin geworden? Ja, das ist ein bisschen eine Geschichte vorher, denn ich habe am Abgrund gestanden und sehr tiefe seelische Verletzungen und erlebt und stand irgendwann mal an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ein bisschen mal den Hintergrund erklären, dass ich meine Lebensfreude nicht mehr hatte. Ich hatte also keine Lust mehr zu leben, aufgrund meiner tiefen Verletzungen, weil ich habe alle Formen des Missbrauchs erlebt und daher war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach, meine Verletzungen sind so schlimm, dass ich nicht mehr leben kann.
Ja.
Und das war eigentlich der, wo ich mich und dann war ich in einer medizinischen Reha und da kam dann die Psychiaterin und meinte, ach Frau Becker, Sie könnten eigentlich auch Genesungsbegleiterin werden.
Hä?
Und weil ich halt mich sehr reflektiert habe, ich habe viel erklärt und warum, weshalb ich diese Verletzungen habe und was meine Denkmuster sind. Und das fand ich so mega, auch wie ich mit den anderen redete, dass sie dann hingegangen ist und gesagt hat, für sie wäre der Beruf Genesungsbegleiter richtig gut. Mhm. Und das habe ich aber dann weggetan, habe gedacht, ich will keinen neuen Beruf. Ich bin froh, dass ich gerade lebe quasi und wieso soll ich dann wieder einen neuen Beruf erlernen? Ja, aber dann war ich wirklich diese tiefe Traurigkeit, ich schaffe das nicht, meine Verletzungen sind so tief, ich werde das, irgendwann bin ich erlegen, den Schmerzen und den Wunden. Und dann habe ich ein Buch mal gelesen, wo auch jemand hingegangen ist und seine Geschichte, also mit anderen geholfen hat, durch seine eigene Geschichte. Das war ein Alkoholiker aber. Und das fand ich so mega spannend, dass ich mich doch mal mit Genesungsbegleitung auseinandergesetzt habe. Und dann fand ich es erst recht spannend, weil das hatte mir dann auf einmal einen Sinn gegeben. Mhm. Ich habe mich das erste Mal einen Sinn bekommen, warum ich irgendwas erlebt habe. Mhm. Ich bin ein bisschen spirituell veranlagt. Gottes Sinn habe ich das nicht gesehen. Aber das ist alles, was man erlebt, einen Sinn hat.
Ja.
Vielleicht nicht für diese Leben in diesen Erdenleben, aber irgendwann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich ein Ziel habe oder das hat mir Hoffnung gegeben, andere Menschen zu unterstützen, die auch das durchgemacht. Ich habe vieles durchgemacht. Ich wurde damals nicht behandelt, da gab es noch keine PTPS. Die wurde gar nicht von der Krankenkasse finanziert. Es gab keinen Diagnoseschlüssel dafür. Und dann hat man mir einfach irgendeine andere Krankheit quasi auf die Stirn gedrückt mit paranoide Schizophrenie. Und das, also meine Krankheit, also meine PTBS wurde nie behandelt, mein Trauma.
Ja.
Und
ja,
das war so schlimm, dass ich gesagt habe, ich möchte andere Menschen unterstützen, die ähnliche Dinge, genau das nämlich erlebt haben, nämlich dass aus finanziellen Gründen nicht eine Behandlung möglich war.
Mhm.
Das war eine der ersten, so mal kurz.
Ja, das ist jedenfalls kurz, also das muss ich jetzt sagen. Also war es bei dir auch so ähnlich wie bei mir, da war dieses eine Erlebnis eigentlich, was Trauma ausschlaggebend war oder diese eine Erfahrung, die bei dir gesagt hat, so, ich will jetzt anderen helfen.
Also ich habe eine andere Einstellung zu helfen, nämlich dass ich kann niemandem helfen, sondern jeder, der nur die Entscheidung trifft, dass er etwas verändern will. Und da bin ich anders unterwegs. Also helfen hatte ich nie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich andere helfen. Aber ich wollte gerne meine Geschichte erzählen. Ich habe auch einen Vortrag für Ärzte, wo kein Arzt bis jetzt das überhaupt mal angehört hat. Aber ich habe den geschrieben, weil ich den sagen wollte, hier Leute, das Trauma muss anders behandelt werden. Ja. Das ist eigentlich mein größtes Ziel, nämlich die Dinge zu verändern, Menschen zu unterstützen, die genau diesen Werdegang haben, nämlich irgendeine Diagnose, Hauptsache Diagnose. Ja. Und dass irgendwann mal in den LVR-Kliniken, nicht nur LVR, ist egal, alle Kliniken, die stabilisieren und akut sind, dass Traumaärzte vor Ort sind, dass halt auch in der Ausbildung Trauma schon, das ist mein großes Ziel, weil ich viele Jahre Leiden hatte, was ich mir erspart hätte, also weil ich keine Behandlung bekommen habe. Und ich habe gelitten viele Jahre, bis ich endlich mal eine Klinik gefunden habe, die mir geholfen hatten, die spezialisiert war auf Trauma. Ne? Das muss ich einfach, das ist mein größtes Ziel, irgendwas bewegen, dass da wirklich sich was verändert.
Und als Genesungsbegleiter gibst du jetzt einfach erstmal deine eigenen Erfahrungen weiter.
Ja, ich sag, wie ich damit umgehe. Ich sag auch, dass es kein Heilen gibt, keine Heilung in dem Sinn. Heilung ist kein Ziel, Heilung ist eine lebenslange Aufgabe, gerade in dem Bereich, was ich erlebt habe. Das heißt, das wird mich bis zum Lebensende begleiten. Und daher ist Genesen und Heilung für mich eine andere Interpretation, wie gesellschaftlich es immer getan wird. Heilung heißt Ziel gesund.
Richtig. Es ist wie der gebrochene Knochen. Der kann heilen. Man ist danach wieder voll einsatzfähig mit einer psychischen Erkrankung. Gerade wenn die auf dem Traumata fußt oder anders schwerwiegend ist, da ist eine Heilung eigentlich ausgeschlossen. Es ist Genesung. Man kann damit leben. Du hast jetzt kurz deine eigene Geschichte zusammengefasst, wie du zum Genesungsbegleiter geworden bist, was dich selber inspiriert hat, wie dein Weg dahin war. Genesungsbegleiter ist ja so per se kein anerkannter Ausbildungsberuf. Das habe ich richtig auf dem Schirm. Es ist jetzt nicht, dass man nach der Schule sagen kann, ich mache jetzt eine dreijährige Ausbildung zum Genesungsbegleiter oder sowas.
Nein, das ist auch sehr schwierig.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie wird man eigentlich Genesungsbegleiter? Welche Ausbildung gibt es? Was hat man nachher als Abschluss oder Zertifikat in der Hand? Wie funktioniert so eine Ausbildung eigentlich?
Also die Ausbildung ist einjährig. Und das macht das eben so schwierig. Es wird individuell betrachtet, der Genesungsweg. Und der Genesungsweg ist halt, jetzt werden denken, Genesungsweg, ja, eine Krankheit, Genesungsweg, fertig. Nein, der Genesungsweg fängt ganz früh an. Und das wird in der Ausbildung rausgeholt. Quasi selbst in der Krise gibt es schon Genesungsansätze.
Ja, natürlich.
Da war vielleicht eine Oma, die eine sehr leckere Suppe gekocht hat oder eine Freundin, die einen zu über Nacht dagehalten hat oder mit einem gequatscht hat. Das ist schon erster Schritt Genesung. Und das wird in der Genesungsbegleiterausbildung, dass da sich drauf konzentriert. Da ist der Krise zwar auch mal mit einem Mittelpunkt, aber der Hauptblickpunkt ist wirklich, wie bin ich rausgekommen und wer hat mich unterstützt die ganze Zeit? Und das sind manchmal ganz kuriose Dinge, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird es einem bewusst, oh ja, da war jemand, der hat mir eine Adresse gegeben für eine Beratungsstelle, der hat mir ein Praktikum oder irgendwas, ein Gespräch, die Ohren, also hingehört. Und die einjährige Ausbildung ist halt deswegen so schwierig zu zertifizieren gibt es, also fürs Arbeitsamt, das ist aber nur hier bei Lebensart in Köln, die haben eine Zertifizierung vom fürs Arbeitsamt, wo man quasi als Arbeitsloser die Ausbildung zum Genesungsbegleiter machen kann. In Deutschland, die haben das nicht und da gibt es manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten untereinander. Aber es ist eine, wie gesagt, es ist ein Jahr die Ausbildung mit einmal im Monat mit dreitägigem Modul und dann durchläuft man so mehrere Module und dann kriegt man letztendlich, macht man ein Portfolio über sein Leben, also seinen Genesungsweg und ein professionelles Portfolio, das heißt, was stelle ich mir beruflich vor, wo kann ich arbeiten, wo sind meine Fähigkeiten und meine Erfahrungen. Und das macht das alles sehr schwierig, das in einen Rahmen, eine Struktur zu bringen, weil man nicht individuell einen bewerten kann. Man kann keine Note, dein Lebensweg, deine Erfahrungswert, Note sehr gut oder Note ausreichend. Das geht gar nicht, ne?
Ja. Ja, wie soll das auch funktionieren, ne?
Genau.
Mein Lebensweg ist gänzlich anders so. Als deiner und trotzdem arbeite ich in dem Beruf.
Genau. Also jeder hat seinen Weg gemacht und das ist quasi die Erfahrungswerte zählen in der Ausbildung und der Genesungsweg. Ne? Also was hat mir geholfen auf den Genesungsweg? Und wie gesagt, Genesung ist für mich ein Leben lang. Ich habe nicht aufgehört, ich bin noch mittendrin. Ne?
Man entwickelt sich ja auch immer weiter.
Genau.
Und gerade wenn man eine Erkrankung hat, ist jeden Tag, manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer und mit jedem Tag genesen wir ja auch weiter.
Ja, genau. Ja. Es ist also wirklich, für mich ist es eine lebenslange Aufgabe. Mhm. Und wie gesagt, die Entwicklung merke ich, bin selbstbewusster geworden. Ich kann mich mittlerweile sehr gut selbst reflektieren auch.
Ja.
Und ich bin aber nicht am Ende und das macht es spannend. Also mittlerweile ist es für mich spannend, was vor 5 Jahren noch was ganz anderes war.
Ich bin da voll bei dir. Du hast eben von den Modulen gesprochen bei der Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Ist dir eine Sache besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, die hilft mir heute noch fast jeden Tag weiter? Irgendwas, wo du sagst, das ist mir besonders geblieben?
Also das, was für mich bis heute in meinem Kopf ist, ist wirklich das Gespräch mit meiner Trainerin, die Gudrun Tönnis, die das auch leitet von Lebensart, wo die mir das nochmal nahegelegt hat, meine Leidensgeschichte, meine Krise. Sie wusste auch, was ich erlebt habe und hat dann irgendwann mal in ihrer Art von Gespräch gesagt, Regina, schau mal auf das Genesen. Das will ich sehen. Ich will das sehen, was hat dich, und das ist bis heute noch, und das mache ich heute noch. Wenn ich merke, dass das Leben kann ja ein Arschloch sein,
das
ist so, und Krisen gibt es immer wieder, dann denke ich immer dran, erstens, die Krise hört auf, und zweitens, wer war gerade in meiner Nähe, und da bin ich sehr dankbar, ne? Dass ich dann vielleicht eine Freundin hatte, die mal zugehört hatte, oder ne, zum Arzt gegangen bin, der auch ein offenes Ohr hatte, ne? Und das hat mich geprägt. Die Module sind nicht einfach gewesen, weil es da um die eigene Geschichte geht. Und wenn man das, was ich erlebt habe, das nochmal darüber berichtet und reflektiert und drüber redet. Also in einem Modul bin ich auf allen Vieren rausgekrochen, dass ich dann...
Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Doch, das war wirklich die Geschichte, ne, meine Krise. Mhm. Und die habe ich sehr ausführlich auch beschrieben, aber auch den Genesungsweg. Also ich war da sehr gut dabei. Aber ich war so fix und alle im Inneren, dass ich dann quasi meine Freundinnen angerufen habe und habe gesagt, ich brauche euch. Ich brauche hier eure Fürsorge. Ich muss jetzt Selbstfürsorge, aber nicht nach Hause alleine sein will ich jetzt nicht. Und dann bin ich zu meinen Freundinnen gefahren. Das war so ein anstrengendes Modul für mich. Ne?
Ich habe mal eine meiner schlimmsten Krisen, wo ich extrem psychotisch war, in einen Blog-Eintrag verpackt. Und ich habe im Nachgang festgestellt, dieser eine Moment war für mich so, weil ich da festgestellt habe, damals, ich komme allein nicht weiter. Und wenn ich das jetzt mit deiner Erzählung mal so von außen betrachte, weiß ich, dass genau an diesem Moment, am schlimmsten, für mich mit einem der schlimmsten Tage meines Lebens, meine Genesung eigentlich richtig begonnen hat, weil ich beschlossen habe, ich brauche Hilfe. Das war so im Nachgang betrachtet, der schlimmste Tag, aber gleichzeitig der beste Tag in dem Sinne.
Ja. Für mich war der Weg, der erste Weg, der mir durch die Ausbildung bewusst wurde, an dem Tag, wo ich von zu Hause abgehauen bin, wo ich ausgebrochen bin.
Ja.
Da hat meine Genesung angefangen.
War aber auch erstmal ein scheiß Ereignis, ne?
Das war zwar mega, aber ich hatte wirklich Glück, ne?
Ja.
Und das ist mir aber durch die Ausbildung erst bewusst. Ich hatte immer in diesem Leid war ich drin.
Ja.
Ne? Dieses, das Leben ist so gemein zu mir und alle Menschen waren böse. Ja, das stimmt. Ne? Aber wo ich dann den Blickwinkel geändert habe, habe gesagt, da hat mein Genesungsweg, dann habe ich auf einmal andere Dinge gesehen. Menschen, die da waren, Freundinnen, die mir geholfen haben, Menschen, die ehrenamtlich mir geholfen haben. Ne? Und da bin ich heute so dankbar und ich habe ja mit keinen mehr Kontakt und denke manchmal, ach, ich wünsche mir so sehr, dass die Leute nochmal sehe, dass ich einfach mal Danke sagen kann. Danke, dass ihr mir damals geholfen habt.
Ne? Also falls ihr zuhört und Regina Becker kennt, ich glaube, da ist ein Danke gerade rausgegangen, ne?
Ja.
Ich muss jetzt mal einen Bogen schlagen von der Ausbildung, von deiner Lebensgeschichte zu deiner Arbeit, weil um die geht's ja auch. Du bist mittlerweile in einem Klinikumfeld, wie gesagt, in der LVR-Klinik in Reit, hast du eben gesagt. Wie sieht da so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
Ja, ich bin auf der Akutstation.
Kurze Frage. Du sagst Akutstation. Ich bin schon ewig nicht mehr in der Klinik gewesen. Ich kenne sie noch als geschlossene und offene Station, beziehungsweise dann auch die Forensik. Was ist eine Akutstation?
Also wir sind zurzeit eine geschlossene Akutstation. Das heißt, die Leute kommen in der tiefsten Krise, also nicht in der allertiefsten Krise, weil es gibt noch tiefere und schlimmere Formen. Die kommen dann zu uns auf der Station und werden dann quasi stabilisiert und entweder entlassen oder auf eine andere Therapiestation verlegt.
Das heißt, ihr macht keine Therapie im klassischen Sinne, sondern Stabilisierung erstmal?
Erstmal Stabilisierung, okay. Das ist das Hauptthema, genau.
Gut, und da arbeitest du als Genesungsbegleiterin?
Ja, genau.
Okay, kommen wir zu deinem Arbeitstag. Wie sieht denn für normal aus?
Also ich nehme jetzt einfach mal den Dienstag. Also morgen würde ich quasi, zur Arbeit gehen.
Wann fängst du an für gewöhnlich?
Ich bin zwischen 7:30 da.
Hi.
Weil ich 8,5 Stunden bin ich präsent. Und ja, mein Tag, also der Dienstag fängt halt quasi so an. Ich komme dann an, ärgere meine Kollegen. Nein.
Ich glaube, das gehört auch ein bisschen mit dazu.
Macht natürlich ein bisschen, also ich freue mich wirklich, ich liebe meinen Job. Und dann gucke ich nach, welche Patienten da sind, neue Patienten, wer Ausgang hat, wer keinen Ausgang hat. Und dann bereite ich die Gruppen vor. Also ich habe in der Woche 3 Gruppen, 2, die ich selber gestalte, also die Stressgruppe und die Genesungsgruppe und eine, die ich begleite, ist Genesung durch Aktivierung. Und dann im Dienstag habe ich 2 Gruppen.
Ei.
Das heißt einmal die Stressgruppe und einmal Genesung durch Aktivierung. Da habe ich erstmal was zu tun, dann wird noch besprochen mit der Psychologin, welche Patienten quasi in die Stressgruppe können, die schon so weit sind. Und das ist für mich halt sehr wichtig, die Stressgruppe, weil es einer der Auslöser ist für psychische Erkrankung, Stress, also Belastung. Und ja, und dann geht es in die Morgenrunde. In der Morgenrunde wird ein bisschen, wer Kaffeedienst macht, wer Küchendienst macht, die Tagesstruktur kurz erklärt. Und das heißt aber auch vorher durch die Zimmer gehen, alle motivieren, zur Morgenrunde zu kommen, weil das ist ja nicht einfach, das wissen wir ja. Alle, die in der Krise waren, dieser Antrieb manchmal sehr schwierig ist. Und dann wird das ja besprochen, dann wird noch eine kurze Übergabe gemacht mit dem Team und dann geht es quasi um 9:30 schon in die Stressgruppe, die geht dann bis 10:30 und dann geht es in Einzelgespräche, aber das mache ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe 2 Gruppen, also gehe dann quasi von der Stressgruppe in die Genesungsgruppe durch Aktivierung, also genesen durch Aktivierung, mache das auch bis 11:30, 12 Uhr. Und dann habe ich ein bisschen Ruhe und dann meistens esse ich dann was, dann gibt es Übergabe, Teamübergabe, dann wird nochmal kommt der Spätdienst, also von früh, also Spätdienst kommt dann, der Frühdienst, die Ärzte, alle. Wir sind im ganzen Team, machen Übergabe dann, wie wir den Patienten sehen, was er braucht. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann gibt es Einzelgespräche. Also sehr oft habe ich sehr viel. Also manchmal nur Regulierung, kommt immer drauf an. Und das geht dann bis 16 Uhr meistens und dann gehe ich nach Hause. Ne?
Diese Einzelgespräche, können die einfach bei dir reinkommen, wenn bei dir die Tür offen ist, oder müssen die sich anmelden oder müssen die Psychologen das genehmigen? Wie läuft
ich
das?
Ich habe leider kein Büro.
Oh, schade.
Aber ich gehe dann mit den Patienten, die kommen dann ins Dienstzimmer und fragen, Frau Becker, kann ich mit Ihnen reden? Dann sage ich, ja, wir machen ein Gespräch, dann gehe ich mit denen in einen Raum, der frei ist und kann das besprechen. Nein, ich bin sehr selbstständig am Arbeiten. Ich habe die Gruppen zwar alles im Team besprochen und die Einzelgespräche gehe ich auch mit den Psychologen ins Gespräch oder schicke die Patienten auch zu Psychologen oder zum Sozialdienst. Also ich unterstütze das Team mit. Wenn ich merke, da braucht ein Sozialarbeiter oder da muss ein Psychologe gerade ran, dann gehe ich hin und sage den Patienten, melden sich da an und machen sie einen Termin aber ich muss keine Genehmigung holen. Für die Gruppen musste ich mit dem Team sprechen, ob die damit einverstanden sind. Und die waren einverstanden, auch mit dem Stationsarzt. Das ist alles besprochen worden, wie die Gruppe aussieht. Aber für die Gespräche brauche ich keine Genehmigung. Also ich fühle mich da sehr anerkannt.
Das ist gut zu hören.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon wieder so in einer Ecke, ne, ja, sie kann das nicht oder so. Nein, also man, also diese Wert, also das finde ich da mega, auch auf der Station ist sehr wertschätzend. Also ich habe ein sehr gutes Kollegium und ein Team, das sehr wertschätzend ist. Und das auch sieht und profitiert davon, dass ich halt als Genesungsbegleiterin da arbeite.
Das heißt, du wirst auch komplett ernst genommen. Deine Rolle im Team ist klar. Ja. Du bist nicht irgendwie irgendjemand Behindertes oder Krankes, sondern du bist Teil des Behandlungsteams.
Genau, ich hatte ja davor am meisten Angst, wo ich da angefangen habe, dass ich wieder stigmatisiert werde, weil ich das ja sehr oft erlebt habe, ne? Und das habe ich überhaupt nicht. Und es ist einfach so, dass die Patienten wirklich direkt mal ihre Lebensgeschichte mir erzählen, ohne
beim ersten
Gespräch, ne, und wo manchmal noch nicht mal zum Psychologen gehen oder irgendwas machen, mit jemandem reden.
Entschuldige mal, Regina, wenn du mir gegenüber sitzt, ja, du weißt, wie ich heute drauf war. Ich habe zu dir gesagt, mir geht's so, ich bin so erschöpft, dass ich noch nicht mal Kraft für eine Laune habe oder für eine Emotion habe. Dann kamst du und ich war am Strahlen. Also entschuldige mal bitte. Es ist doch selbstverständlich, dass dann da jemand hinkommt und dir erstmal seine Lebensgeschichte erzählt in der Klinik.
Also das ist das Wissen, dass die Team, also aus dem Team, die sind super, also wie gesagt, das merkst du auch schon, ich arbeite mega gerne auf dieser Station.
Ich merk das, ja.
Das ist ein super Team. Wir reden wirklich miteinander und die schätzen das einfach. Genau das, dass ich dann die Doku, also ich dokumentiere auch und schreibe das dann, das Gespräch, ne, dass da manchmal Sachen sind, wo die das gar nicht wussten. Und manchmal sind da Sachen, die kennen sie zwar, weil es, ne, schon mal besprochen worden ist, aber es ist, ja doch, die profitieren da sehr von. Ne? Und es ist total wichtig auf einer Akutstation, und das ist auch letztendlich auch ein bisschen Nachteil, weil wir nur so kurz da sind, weil ständig die Patienten wechseln.
Ja. Wie lange bleiben die denn auf so einer Akutstation?
4 Wochen
okay.
oder manchmal auch länger, es kommt drauf an, aber es ist ja Beziehungsarbeit das Wichtigste. Das A und O ist Beziehungsarbeit, und das macht das, erschwert das dann durch diesen Wechsel. Ne? Also diese kurze Stabilisierung, diesen Wechsel zu einer anderen Station, das ist nicht einfach. Das ist die Herausforderung auf so eine Station.
Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie baust du in dieser kurzen Zeit, du sagst es gerade, 4 Wochen sind die maximal da, wie baust du da Vertrauen? Weil gerade in der Arbeit als Genesungsbegleiter ist ja Vertrauen unglaublich wichtig. Wie schaffst du das aufzubauen?
Ich habe halt Lotto gewinnt. Ich bin Genesungsbegleiter. Ne? Ich gehe da hin und sag dann, es hört sich jetzt ein bisschen lustig, aber,
aber
ich sag, ich frage die in der Morgenrunde, ob sie wissen, was Genesungsbegleiter ist. Und wenn die sagen nein, dann erzähle ich kurz, dass ich auch erkrankt und genau mal da saß, wo die jetzt saßen. Nämlich in der Klinik auf dem Sofa, ne?
Ja.
In der Morgenrunde. Und das sind ein Lottogewinn für mich, weil dann kommen die, die kommen, dann brauche ich nicht mehr viel machen.
Ja.
Und dann kommen die auf mich zu, oder ich gehe auch schon mal hin, wenn ich merke, dass die ein bisschen Probleme haben, ne? Dann gehe ich hin und dann sage ich hier, wenn sie mit mir reden wollen, kommen sie auf mich zu, und das machen die. Die kommen und reden mit mir, und das finde ich toll.
Das ist ja das, was ich überhaupt an dieser Genesungsbegleitung oder an der Peerarbeit so klasse finde, ist dieses Gefühl, ich habe jemanden gegenüber sitzen, der ganz genau weiß, wie ich mich gerade fühle, weil er in dieser oder in einer ähnlichen Situation war. Es ist nichts, was mein Gegenüber aus dem Lehrbuch hat.
Nein, ich bin aber auch authentisch. Ne? Das ist das.
Das bist du,
und ich bin authentisch. Und sagt den Leute, wenn ihr was verändern, müsst ihr an euch arbeiten. Und das ist ehrlich. Ich gehe auch nicht hin und sage, ne, ja, Medikamente und machen Sie mal die Therapie und alles wird gut. Nein, take it easy, Baby, nein. Ich sage, es ist an sich arbeiten. Genesungsweg bedeutet ein Leben lang auf sich Acht geben, gerade wenn man in so eine Situation schon mal ist. Und das ist manchmal für die Patienten ganz toll. Die sagen, yeah, ich. Und für manche.
Ist jemand, der mich versteht, und manche.
Hilfe, ich laufe am liebsten jetzt weg, das habe ich aber keinen Bock drauf.
Ne? Ich habe das damals auch gehabt, wie ich das allererste Mal in die Klinik kam, habe ich gedacht, jo, du gehst jetzt, ich hatte dieses Bild im Kopf, du gehst jetzt in die Klinik, du machst diese Therapie da, du gehst dann raus und du bist geheilt.
Genau.
Und das, aber das dann zu verstehen, dass es nicht dieser Fall ist, ist, glaube ich, manchmal eine ganz harte Nummer. Und ja. Aber auch da können Genesungsbegleiter verdammt gut helfen, finde ich.
Ja, das ist eine harte Nummer für viele, weil viele kommen rein, die sagen, ich kriege ein Medikament oder ich bleibe den ganzen Tag im Bett liegen und dann werde ich wieder heile, wie im Krankenhaus. Mhm. Und dann erzähle ich dann, dass das Frühstück schon Therapie ist. Das heißt nämlich mit anderen in Kontakt treten,
aus dem Bett aufstehen.
Pflichten übernehmen, ein Programm haben, aufstehen, dass da schon die Therapie quasi anfängt. Das ist für manche erstmal ein Schock. Ich hatte eine Patientin, die hat mir das auch rückgemeldet, ich bin wirklich so reingekommen, Frau Becker, und habe gedacht, jo, ich kriege da mein Pilzchen und dann bin ich wieder gesund. Ne? Ja, und dann kamen sie und haben mir gesagt, nö. Ja. Und das musste sie auch erstmal akzeptieren. Das hat gesagt, war schon harter Tobak, ne?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied zwischen einer körperlichen Erkrankung, die heilbar ist, und einer psychischen Erkrankung ist vielen immer noch nicht bewusst.
Ja, das ist genau das. Aber ich sage immer, es ist auch eine Chance. Eine Weiterentwicklung kann mega toll sein. Es gibt Selbstbewusstsein, es gibt Selbstvertrauen. Man kann nicht mehr eben sagen, ich habe keine Ahnung von mir. Man kennt seine Ressource, man weiß, was man tun kann. Also ich finde es nicht nur negativ, ne, eine Krise oder eine psychische Erkrankung, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten
da
drin.
Das stimmt.
Und das ist das, was ich versuche, den Patienten mitzuteilen, dass eine Weiterentwicklung, eine persönliche Weiterentwicklung auch ein Geschenk sein kann und ein Reichtum. Dass man fühlt sich einfach wieder wohl, man fühlt sich gut, man kann sich in den Spiegel sehen. Und die nötige Portion Selbstliebe. Ja. Ich habe mich gerne und ich darf in der Krise sein. Diese Erlaubnis darf man auch haben.
Ja. Ich glaube, das haben wir beide diesen Weg auch gemacht. Und sonst würden wir jetzt heute auch nicht so selbstbewusst hier sitzen, wie wir es gerade tun. Ne?
Ja.
Wir haben durch die Krise gelernt. Jetzt hast du eben schon so ein, zwei Sachen von der Klinik erzählt und aus deinem Alltag. Gibt es besondere Herausforderungen, denen du immer wieder begegnest, wo du sagst, das ist ein Unterschied. Ich weiß, du warst ja vorher beispielsweise auch bei den Alexianern, hast mit mir zusammen im Jobkompass gearbeitet als Genesungsbegleiterin. Welche besonderen Herausforderungen siehst du als Genesungsbegleiter in der Klinik?
Die besondere Herausforderung habe ich ja kurz schon mal angeschnitten. Das war erstmal, dass sie nur ein paar Wochen bleiben.
Ja, genau.
Ich kann also zwar die auf dem Genesungsweg kurz hinschubsen, aber ich sehe den Genesungsweg nicht.
Das ist unbefriedigend, oder?
Außer, und das Glück habe ich, die Patienten kommen dann wieder vorbei und sagen mal danke. Und das habe ich, diese Ehre oder das habe ich erleben dürfen, dass Patienten wirklich auf Station gekommen sind und gesagt haben, vielen Dank, Frau Becker. Und das ist, wo ich immer noch die Tränen so halbwegs in den Augen kriege, weil ich sage mal, wenn ich einen erreiche, habe ich viel geschafft. Aber Herausforderungen, die Türe abschließen, ist für das ganze Team nicht einfach, weil es gegen unsere Ethik, unsere Werte, Menschen einzusperren, die sich selbst gefährdet sind. Das muss man halt, weil die 1-1-Betreuung ist nicht gewährleistet. Ne? Das ist nicht, um den zu schaden, sondern ihn zu schützen. Aber es ist eine herausfordernde innerliche Prozess, nämlich am liebsten will man ja alle die Freiheit geben.
Ja, natürlich.
Das ist eine Herausforderung, ziemlich stark. Und was ich eben an den Jobcampus toll fand, da sind die Leute gekommen und haben gesagt, ich will was verändern.
Ja, genau.
Und in der Klinik kommen Leute rein, die da teilweise mit Beschluss sind, die wütend sind, die aggressiv sind, die sauer auf das System sind. Und die zu erreichen, dass die sagen, ja, ich will was verändern. Nein, das ist so schwierig. Da ist man nur die ganze Zeit in der Beziehungsarbeit mit beschäftigt quasi, dass sie mit dem Frust und mit der Wut umgehen lernen. Ne?
Ja.
Und dann wirklich sagen, ich kann sie verstehen. Ich kann sie verstehen, dass sie gerade wütend sind, weil sie hier gezwungen sind.
Hatten wir auch mal einen Kollegen, der nur wütend war. Und irgendwann habe ich den dann mit anderen blöden Sprüchen habe ich gekontert. Seitdem ist der handsam.
Also wir haben bei uns Beschlüsse, wo die 2 Jahre auf der Station bleiben müssen. Und das ist manchmal auch ohne Ausgang. Ne?
Das ist scheiße.
Und das ist mega, mega für alle. Nicht nur für den Patienten selber, sondern für das ganze Team. Ne? Und dann müssen viele Gespräche, es muss reguliert werden. weil die wütend sind.
Ja, klar.
Zu Recht wütend.
Ja, natürlich.
Und was noch erschwert, also hinzukommt, ist unsere Wohnungssituation im Land, also auch in NRW, dass Menschen mit psychischer Erkrankung, mit einer Beeinträchtigung keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden und obdachlos werden. Das muss ich dir jetzt mal so sagen. Das ist so. Das ist so.
Natürlich ist das scheiße.
Und du weißt, dieser Mensch ist krank, der gehört gar nicht auf der Straße. Und man muss die auf der Straße entlassen oder in ein Obdach, wenn die überhaupt noch einen Platz haben. Mhm. Und das ist auch sehr belastend. Ne? Also für mich ist es sehr belastend.
Weil damit ist ja eigentlich, steht schon wieder fest, dass der in ein paar Wochen wieder da ist.
Da geht's gar nicht. Ein kranker Mensch gehört einfach nicht auf der Straße.
Ja, das sowieso
Kranke
nicht.
Und alte Menschen und Kinder gehören nicht auf die Straße.
Es gehört eigentlich niemand auf die Straße.
Und das ist genau das Thema, diese Art, wie gehe ich wie geht die Gesellschaft mit Menschen um? Mhm. Und das ist, sorry, das macht mich wütend. Das macht mich wütend manchmal, ne? Also
das,
sehr oft.
Da sind wir uns absolut einig. Aber ich glaube, wenn wir mit dem Thema anfangen, wir schweifen dann weit ab und sind in 2 Stunden noch.
Das sind Herausforderungen, ne? Und die kommen natürlich wieder, ne? Ist klar. Ne?
So, jetzt haben wir das Negative. Ich ende aber immer gerne positiv. Ein besonders schönes Ereignis oder ein absolut bewegender Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist von deiner Arbeit?
Der bewegendste Moment ist, wo, also ich habe 2.
Ja.
Einmal eine Patientin, die gekommen ist, nur um mir zu sagen, wie dankbar sie ist.
Oh Gott, wie toll.
Das war dem ganzen Team auch dankbar, weil ich bin ja nicht alleine. Ne? Da gehört ein ganzes Team dahinter. Und der zweite, also wo ich wirklich auch, also ich mich gefreut habe, auch Tränen in den Augen hatte, wo ein Kollege, der auch Genesungsbegleiter ist und gesagt hat, es soll die viele Grüße von dem Patienten geben. Und wenn die Frau Becker nicht gewesen wäre, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Oh, das ist so bewegend, so berührend. Das ist die Rückmeldung, die ich kriege. Und das sind die 2 Momente, die ich nicht vergessen werde. Weil man kriegt das halt selten mit, dass Menschen einen Genesungsweg machen. Ne?
Ja, gerade wenn Klinik. Du auf einer Akutstation bist oder so. Ne? Weil das meiste findet ja tatsächlich erst nach einem Klinikbesuch statt. No. Aber das ist toll. Ich glaube, Genesungsbegleiter, wir brauchen mehr davon in diesem Land. Das steht schon mal fest.
Es ist politisch ja schon gewollt, aber noch nicht, die Umsetzung noch nicht. Wir haben eben noch keine Lobby, wir haben keine Tariflöhne. Wir werden immer nach einer Pflegehelfer bezahlt, aus denen wir nichts mit der Pflege zu tun haben.
Ne? Ja, und davon mal ganz abgesehen, bezahl auch erstmal die Ausbildung. Ne? Weil, das muss man jetzt leider sagen, die Ausbildung muss in, ich glaube, 80% oder 90% der Fälle selber bezahlt werden.
Man ist arbeitslos. Wenn man arbeitslos ist, kann man das, also kommt drauf an, wo man die Ausbildung macht.
Ja, genau.
Aber
ansonsten muss man sie irgendwie
die Umschulung, also ich habe keine Umschulung damals finanziert bekommen. Nee. Und ich musste alles selber finanzieren.
Richtig. Ja, genau. Also wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat und das Geld zu haben, heißt es,
also ich musste
Fonds abklappern.
Ich musste mir Möglichkeiten suchen, um dass es bezahlt wird.
Ja.
Fonds gibt es, ne, aber nicht jeder hat ein Anrecht auf einen Fonds.
Das stimmt.
Da muss man auch bestimmte Rahmenbedingungen haben. Also es wird einem nicht einfach gemacht.
Genau das ist es.
Und es ist halt für manche Stationen oder Kliniken, die stehen noch am Anfang und die haben immer noch mit der Stigmatisierung ein Thema. Ne? Das ist einfach, das ist auch erschwert, da hinzukommen. Aber ich habe halt Glück. Ich bin halt in einer Klinik, die da gut aufgestellt ist. Ne?
Das ist viel wert.
Ja.
Jetzt haben wir ganz viel über Genesung, über Genesungsbegleiter gesprochen. Zum Abschluss hätte ich dann noch eine Bitte an dich. Für unsere Zuhörer, die jetzt gerade selber, die selber psychisch krank sind, die vielleicht noch gar nicht so weit auf dem Genesungsweg unterwegs sind, hast du einen ultimativen Tipp für die?
Ultimativ gibt's nicht.
Nee, das ist mir klar, aber so ein allgemeingültigen Tipp.
Ich sag immer, was mir geholfen ist, als ich in die Selbstliebe reingegangen bin, habe ich angefangen zu heilen. Also deswegen ist es nicht so einfach, da irgendwas pauschal zu sagen. Es gibt 2 Faktoren, die mir geholfen haben. Ist einmal den Schmerz zu akzeptieren, meine Verletzung zu akzeptieren und dass alles sein darf. Dass nichts im Menschen ist, was falsch ist. Das hört sich komisch an, aber es ist so. Wir interpretieren und bewerten die Situation manchmal kompliziert. Und das bringt Probleme. wenn wir anfangen zu bewerten und wenn wir anfangen, ins Negative zu bewerten, statt für uns zu bewerten, kriegen wir die Krise. Mhm. Und das ist ein bisschen kompliziert, aber ich sehe das so, dass ich halt mit am längsten, ich sag meine Patienten sind das sowieso nicht, aber die Patienten, denen sage ich immer, mit wem sind sie am längsten verheiratet? Mhm. Mit sich selber. Und wie geht man mit jemandem um, den man liebt? Also mit dem man verheiratet ist, den liebt man, man geht fürsorglich um, man geht empowernd mit dem um, man hört ihm zu. Und das ist das. Also wirklich in inneren Kontakt gehen und zuhören. Und auch dem Schmerz mal hinhören. Was ist das für ein Schmerz?
Hinhören und sich selber lieb haben.
Ja, das ist meine Strategie.
Das ist auch ein guter Abschlusssatz, finde ich. Regina, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich finde es mit dir immer sehr ermutigend zu reden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dich als sehr tolle und wertschätzende Gesprächspartnerin bisher immer kennengelernt und das hat sich auch heute wieder gezeigt. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr mehr über die Genesungsbegleitung wissen wollt, ich packe euch ein paar Links in die Shownotes rein zu den Ausbildungen, zu ein paar LVR-Seiten, das, was ich finde. Und falls ihr auch selber mal Lust habt, Teil dieses Podcasts zu sein, dann findet ihr alle Kontaktdaten auch in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und auf Gefällt mir drückt. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss zusammen.